Stefan von Bodmer ist Komponist und Pianist, bekannt, weil er Musik zu ganz vielen Stummfilmen komponiert, aber auch immer wieder live improvisiert hat und das weiter tut. Wir sind jetzt auf dem alten 12-Apostel-Kirchhof in Schöneberg. Warum, Herr von Bodmer? Erstmal hallo.
Also ich spiele jetzt hier in dieser Friedhofkapelle gleich.
In der Kapelle, nicht draußen.
In der Kapelle, und das sind einfach besondere Orte. Das mache ich auch öfter und das macht mir sehr viel Spaß, die Aura eines Ortes einzufangen. Aber jetzt sind wir ja gerade sozusagen draußen auf dem Friedhof.
Ja, mit
und
Mondschein, der ist sehr verhangen hier.
Mit Mondschein und den Gräbern und der Dunkelheit und den Bäumen.
Ja, aber es ist natürlich auch eine besondere Atmosphäre jetzt in diesen Novembertagen, ja, wo die Vergänglichkeit eine große Rolle spielt, an den Sonntagen zwischendurch. Und das ist gleich bei Ihrer Aufführung auch wichtig, die Vergänglichkeit.
Ja, die Vergänglichkeit ist jetzt in diesem Film tatsächlich entscheidend. Ein Chinese, dessen Träume geplatzt sind oder zerbrochen sind, und ein Mädchen, das in größter Armut bei ihrem Stiefvater wohnt. Und wir sind diesen Charakteren so nah, und am Ende wird sie zu Tode geprügelt und wir sehen, es zerreißt einen. Ja, es ist so krass, und auch so dicht am Tod waren wir jetzt in diesem Ort, der dem Tod sowieso so dicht ist, noch nicht.
Große Aufgabe für den Pianisten Stefan von Bodmer, diesen Stummfilm, der über 100 Jahre alt ist, zu verstärken, muss ich sagen. Das ist ja nicht einfach eine Begleitung, sondern da geht es in den Film hinein, in die Stimmung, in die Charaktere und deren Befindlichkeit. Jetzt sind wir schon mittendrin. Sie sitzen am Piano in dem Fall, Sie schauen auf den Film. Und was tun Sie eigentlich ganz genau? Sie folgen dem oder haben Sie das im Kopf oder was machen Sie da eigentlich?
Ich möchte zwar bei diesem Film ist es ein bisschen schwer hier zu erklären, aber nehmen wir mal einen Bergsee. Man sieht die Oberfläche von dem Bergsee und ich kann jetzt sagen, ist das ein See oder ist das vielleicht, also in dieser Kälte von den Bergen umgeben, oder ist das eigentlich der Spiegel der Seele? Und was ist da drunter? Passiert da alles?
Da tauchen Sie hinein.
Da tauche ich mit den Tönen hinein. Oder ich kann mit der Musik auf ganz vielen verschiedenen Ebenen agieren und den Dingen eine Tiefe geben, die sie so vielleicht gar nicht haben.
Wo haben Sie denn die Musik her eigentlich?
Das ist meine Musik, das ist meine Komposition.
Ja, aber wo kommt die her? Aus dem Kopf, aus dem Herzen?
Beides. Das habe ich... Oder Sie sind super. Also ganz am Anfang habe ich das einfach geübt. Ich war noch im Studium, habe meine ersten Stummfilme vertont und habe das aufgenommen und habe gesehen, ab und zu verspiele ich mich. Und dann habe ich das mir angeguckt, warum verspiele ich mich da? Und es hörte sich an für mich, als ob der eine Fuß dahin will und der andere Fuß dahin. Und dann fällt man irgendwann um. Und der eine Fuß war sozusagen das Bewusstsein, ich hatte mir das und das vorgenommen. Und das andere war das Herz, vor eine andere Richtung. Und ich habe gemerkt, die Intuition hatte immer recht. Und habe dann getrainiert, dass die Logik der Intuition folgt. Die Intuition will irgendwas, eine bestimmte Melodie, und die Logik muss daraus die richtige Harmonik machen.
Film ist ja sequenziert, ja, Film ist geschnitten, ist ja schon quasi Musik, jedenfalls bildliche Musik. Ne?
Genau, die kann man doppeln, aber man muss sie nicht die ganze Zeit doppeln. Mhm. Und stellen Sie sich vor, wir haben erst eine Liebesszene und dann eine Verfolgungsszene. Im Tonfilm wäre eine Liebesmusik, dann ein Bruch ohne Musik und dann eine Verfolgungsmusik bei der Verfolgungsszene. Im Stummfilm läuft die Musik aber durch. Und jetzt ist es ja so, die Verfolgungsszene ist ja eine aggressive Szene und die Liebesszene ist eine Liebesszene. So irgendwie muss die Aggressivität ja in diese Liebe reingekommen sein. Ich muss also jetzt mit der Musik einen Übergang komponieren. Wie kann eigentlich Liebe umschlagen zu Hass? Ja? Und das macht total Spaß, weil es Psychologie ist. Es ist Psychologie in Tönen. Und das geht natürlich besser bei tragischen Stoffen als bei komischen Stoffen. Ich spiele ja, also ich sag mal, 70% sind Komödien, aber heute eben mal wieder so einen richtig schönen tragischen Stoff, und das passt natürlich auch in diesem Ort. Aber das ist sozusagen die Arbeit. Die Arbeit ist, den psychologischen Weg durch den Film zu finden. Mhm. Und manchmal bin ich die Umgebung, der Wasserfall im Hintergrund, die fallenden Blätter, manchmal bin ich in dem Kopf der Person, manchmal bin ich in der Bedeutung von dem Ganzen. Der Wechsel der Ebenen ist, glaube ich, ein Teil des Witzes auch.
Und Sie sind auch die Überraschung, die ja kommt und die auch den Witz oft ausmacht.
Ja, auf jeden Fall.
Stummfilm, das ist ja große Geste, Wahnsinnsmimik, oft eine extra Portion Kitsch, ne, natürlich. Und vor allen Dingen erscheint es uns in unseren Augen heute heftig übertrieben. Ne? Ich sag mal so, das Gegenteil von Stummfilm ist ja so ein Western, wo man nur noch das Auge des einen und das Auge des anderen sieht. Und es passiert eigentlich gar nichts, bis es dann kracht. Was macht diese Ästhetik von diesen Stummfilmen aus? Und wie passt dann Musik dazu? Ist das dann auch dementsprechend altmodische, übertriebene Musik?
Also zunächst mal muss die Musik nicht so sein. Ich habe ja meine Examensarbeit damals, als ich noch im Studium war, lange ist es her, genau darüber geschrieben, ob die Musik eigentlich genauso alt sein muss wie der Stummfilm. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre total schade. Die ganzen, also die Musik ist ja nicht nur, wir hören ja nicht nur andere Musik, sondern die Musik kann auch andere Sachen. Also die Musik ist tatsächlich weitergekommen. Und das zu vergessen wäre total schade. Auch die Filmmusik ist viel weitergekommen.
Also aber für Stummfilm passt eigentlich kein Jazz, ne?
Doch.
Sie können ja Jazz, doch. Ja,
doch, passt dazu, ich mache ja eher so immer mehr, weil es mir gerade im Moment so einen Spaß macht, so loopartige Sachen, als ob sie mit dem Looper gespielt werden, so technoartige Einflüsse, das kann man auch alles auf dem Klavier oder auf der Orgel spielen, das macht mir sehr viel Spaß, also ich würde schon sagen, das sind moderne Einflüsse, aber ich wollte noch sagen, widersprechen, dass die Stummfilme diesen übertriebenen Gestus haben, das haben sie, also der Film zum Beispiel heute hat das überhaupt nicht, der ist total zurückgenommen, es gibt eine ganze Reihe von Filmen, die man sozusagen der neuen Sachlichkeit zuordnen könnte, dieser nicht, aber gibt es auch schon, wo wirklich nur das Auge gefilmt wird, ohne irgendeinen Ausdruck, ohne geschminkt, also in dem Schnitt, der guckt da lang und man merkt, oh weia. Das geht entweder total an da vorbei, die Beziehung zwischen den beiden Leuten existiert schon gar nicht mehr oder irgendwie sowas. Also ohne diese Pantomimengestik, das sind halt die Filme, die meisten Leute kennen. Aber Stummfilm an sich hatte so viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten. Das macht ja eben auch Spaß, wenn man jetzt eine Stummfilmreihe macht, den Leuten zu zeigen, hier, guck mal, das ist die Stummfilmästhetik, die ihr kennt, worüber ihr lachen könnt, worüber so Metropolis oder so oder St. Olli. Aber es gibt eben auch ganz andere Stummfilme, die wirklich eine Tiefe haben und eine Langsamkeit oder eine Feinheit im Ausdruck, die man von Stummfilmen vielleicht sonst gar nicht erwartet hätte. Mhm. Aber nur, weil wir das nicht mehr so kennen. Ja. Nicht, weil das damals nicht so war. Ja.
Das Vis-à-vis im rbb24 Inforadio. Heute mal nicht aus dem Studio, sondern von einem Friedhof. Da treffe ich den Stummfilm-Pianisten Stefan von Bodmer. Jetzt gucken Sie ganz genau auf die Leinwand bzw. auf den Laptop, den Sie auf dem Flügel auf Klavier stehen haben, um das genau zu verfolgen, um im Timing richtig zu sein. Das gelingt Ihnen auch, kann ich schon sagen. Das passt. Aber Sie gucken ja nie aufs Publikum. Wie ist denn die Reaktion vom Publikum? Wie spüren Sie denn, nehmen die das jetzt wahr oder müssen Sie mal eine Schippe drauflegen oder mal ein bisschen runterkommen?
Oh, da haben Sie genau ins Schwarze getroffen. Das würde ich auch behaupten, machen Musiker eigentlich nicht. Wenn ich jetzt Klassik spielen würde und das Publikum wird unruhig, dann muss ich ja meine Klassik durchziehen, egal was passiert, selbst wenn Leute rausgehen würden. Und beim Stummfilm ist es genau andersrum. Also ich habe immer ein Ohr am Publikum und das macht Spaß, das aufzuschaukeln. Also bei Komödien geht das natürlich noch besser. Dass ich, wie beim Schaukeln, wenn man im richtigen Moment Gas gibt, dann locker und wieder Gas geben. Und da muss man natürlich genau hören, wie das, also nur die Bewegung zu machen, führt nicht zum Schaukeln. Und so ist es live natürlich auch. Ich muss das Publikum hören, um das aufzupeitschen. Und dann haben wir manchmal wirklich, dass wir 40 Minuten durchlachen.
Ja, also, okay. Gibt es denn auch mal eine Pause eigentlich der Musik? Vorhin haben Sie gesagt, die Musik begleitet ja durch.
Das gibt es nicht. Also das ist wie beim Tonfilm, wenn jetzt die Musik Pause hätte, dann kommen ja trotzdem Geräusche. Und diese Geräusche kann ich ja auch mit der Musik machen. Dann bin ich halt manchmal nur der Wind oder so. Und ohne Melodie, also dann spiele ich keine Melodie oder so, das ist schon wie eine Musikpause wirkt, aber es ist natürlich trotzdem Musik. Also Stummfilm ganz ohne Musik, das fällt ins Zweidimensionale zusammen, also da fällt der Film in sich zusammen und man versteht auch die Szenen plötzlich gar nicht mehr.
Woher kommt die Faszination für diese 20er Jahre? Ich halte es jetzt mal darin fest, der Stummfilm ist ja älter und hat auch noch ein bisschen überlebt in die 30er hinein, aber warum diese Faszination dafür?
Die 20er
Jahre... Sind Sie Nostalgiker, Herr von
Bodmer? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, die Faszination für die 20er Jahre ist eher eine Folge meiner Stummfilmbegeisterung und nicht andersrum. Ich kannte Stummfilm gar nicht, als ich meinen ersten Stummfilm vertont habe und war erstmal von der Qualität der Filme vollkommen begeistert. Das hatte ich gar nicht erwartet. Zweitens fand ich Live-Filmmusik einfach unglaublich genial. Ich finde ja Live-Musik sowieso viel spannender als aufgenommene Musik, aber Live-Filmmusik, ja, wo ich doch immer Filmkomponist werden wollte, Live-Filmkomponist, das fand ich einfach großartig. Und drittens war das Problem, ich wollte Filmmusik komponieren und ich wollte auf der Bühne stehen und Konzerte spielen und wusste nicht, wie das zusammenpasst und plötzlich hatte ich meine Lösung. Also diese drei Sachen kamen zusammen in einem Tag und übrigens nebenbei, das ist auch der Tag, wo ich meine letzte Zigarette geraucht habe, vor 25 Jahren, ja, habe ich eine Sucht, die Nikotinsucht eingetauscht gegen die Stummfilmsucht und es hat sich gelohnt.
Wie ist die Instrumentierung? Hier habe ich heute einen Flügel gesehen, ja. Sie nehmen sonst auch mal die Orgel und Sie haben aber auch für Orchester oder für Bands komponiert.
Für alles.
Was ist denn am besten?
Oh, das kann man nicht sagen. Ich habe ja dieselben Filme für meistens alle vier Besetzungen gemacht, auch manchmal mit Chor. Der Film verändert sich kolossal, wenn ich das Instrument ändere, aber er kriegt einfach einen ganz anderen Aspekt. Also Metropolis mit der Kirchenorgel hat natürlich die Posaunen der Hölle, die unglaublich sind. Aber das Feinfühlen, diese Zwischenmelodie zwischen Freud und Leid, die geht auf dem Flügel viel besser. Also es gibt da nicht besser oder schlechter. Das ist einfach total, für mich macht es immer wieder neu Spaß. Und ich habe auch ein Publikum, was mitkommt, was dieselben Filme schon 4-5 Mal gesehen hat und sagt, boah, heute war das ja krass, du hast ja irgendwie und so. Dann kommt irgendeine spezielle Sache. Also das macht den Leuten Spaß und mir macht es Spaß, dieselben Filme sich verändern zu sehen mit einem anderen Instrument oder einer anderen, ganz anderen Musik, die mir dann neu einfällt.
Sie sind ausgebildeter Pianist. Sie sind nebenbei auch Mathematiker, das haben Sie auch noch gelernt. Aber man muss ja mal vorher recherchieren, Menschen kennenzulernen. Das ist interessant, das heißt, Sie kennen nicht nur Ihr Instrument, Sie kennen nicht nur die Musik als Komponist. Sie haben sich dieses Stummfilm begleiten selber beigebracht. War das früher eigentlich eine Schule? Konnte man sowas lernen? Früher wurden die doch reihenweise gebraucht. Es gab an jeder Ecke, auch hier um die Ecke, diverse Kinos.
Also jetzt in den 20er Jahren? Mhm. Nee, das gab es glaube ich nicht. Man muss sich vorstellen, also die Filmmusik war ja erst am Entstehen und so ein Pianist, der hat ja jeden Tag Stummfilme vertont und wenn jetzt ein neuer Film in die Kinos kommt, dann hat er ja gar keine Zeit gehabt, die neue Musik zu lernen. Wann so hätte er die denn üben sollen? 90 Minuten Musik, da übt man 4 Monate dran oder so. Das ging natürlich gar nicht. Das heißt, der hat immer seine selben Sachen gespielt, sein Repertoire hatte der drauf, der hatte 3 Stücke für dramatisch und 3 Stücke für Liebesszenen oder so und dann merkte man für bestimmte Szenen, zum Beispiel Einbrecher im Dunkeln, gab es keine Musik. Und dann hatte ein Filmkommandant, Betsche hieß der, der hat dann eine Kinothek, also kleine Stücke für Szenen speziell komponiert, für die es keine Musik gab.
Und die gibt es heute noch.
Die gibt es heute noch, genau. Die habe ich auch studiert, mir angeguckt und geguckt, wie macht er das. Und dadurch hatte man dann so relativ schnell sein Repertoire erweitert mit filmpraktischen kleinen Charakterstücken, so heißen die. Aber eine Schule gab es nicht. Und das war auch das Problem, dass ich das erstmal bilden musste. Ich glaube, in Deutschland Filmmusik studieren, das kann man sowieso erst seit den 90er Jahren oder so. Also vorher ging das sowieso schon nicht. Also es hat von 1895 bis, ich sag mal, 1995 gebraucht, um überhaupt zu erkennen, dass es für Filmmusik eine Ausbildung braucht.
Mhm. Nun haben Sie ja eigentlich das alles drauf, ja, als Komponist und als Pianist, aber dieses Live-Element, ja, da passiert etwas und Sie begleiten das. Das scheint sich ja besonders zu reizen. Sie haben es dann auch ausprobiert mit dem Fußballspiel.
Ja.
Wie war denn da die Erfahrung? Da weiß man ja gar nicht, was kommt. Ne? Und man weiß auch gar nicht, wie das Publikum reagiert, denn die sind für die einen und dann verlieren sie aber.
Genau, das Publikum ist also beim Fußballspiel kommt das alles zusammen und es macht Riesenspaß, dass das Publikum mitspielt. Und weil das Publikum auch weiß, dass ich ja nicht weiß, was als nächstes passiert. Das heißt, ich reagiere auf das Spiel und auf das Publikum reagiere ich aber auch. Und das Publikum reagiert natürlich auf das Spiel, aber das Publikum reagiert auch auf mich. Und dadurch gibt es so ein Dreieck, was sich immer fester verzurrt und verzahnt und anfängt zu tanzen. Und es ist köstlich. Also wenn ich habe dann mal so ein Walzer gespielt und plötzlich hatten man wirklich den Eindruck, die tanzten hinter dem Ball her oder so. Und es gab also solch einen Szenenapplaus und das macht einfach Spaß. Es ist halt einfach überhaupt gar nicht so ernsthaft wie beim Stummfilm, sondern es ist einfach, wir haben zusammen Spaß 90 Minuten lang mit dem Spiel. Und was dann das Schöne ist, also echte Fußballfans, die trauen sich natürlich nicht so daher, weil die wissen, was ihnen gefällt. Aber ab und zu werden sie von ihren Partnern mitgeschleppt und sagen mir das dann auch, ich wollte gar nicht kommen, aber so. Und das nächste Mal sind sie aber plötzlich da und kommen direkt auf mich zu und sagen, diesmal durfte ich wählen, ich wollte zu dir, weil das war einfach geil. Ja? Und das macht mir natürlich Spaß, wenn die richtigen Fußballfans sagen, du gibst dem Spiel was, ohne es kaputt zu machen. Aber trotzdem gibst du dem Spiel was es sonst nicht hat. Und das macht mir Spaß.
Was steht denn da noch an? Wo hätten sie denn noch Spaß, mal mit Live-Musik dabei zu sein? Bundestag?
sowas? Ja. Super genial. Bundestag wäre super. Ja. Wenn ich mit Musik direkt die Menschen versöhnen könnte, dann wüsste ich, wo ich überall spielen würde. Dann hätte ich so viele Jobs. Das wäre schön. Aber nee, was ich wirklich toll fände, zum Beispiel hier draußen auf dem Friedhof, ja, dass man das einfach diesen Ort in die Musik aufsaugt und dann wieder in das Publikum zurückspiegelt und andersrum auch. Mhm. Das fände ich sehr schön.
Könnte ja auch der Hauptbahnhof sein, das ist genau das Gegenteil vom Friedhof.
Hauptbahnhof hatte ich sogar mein Riesenkonzept gemacht. Mhm. Also wollte ich eine Bühne vorm Hauptbahnhof, das ist ein tolles Portal und so, da Metropolis, das finde ich einfach genial. Mhm. Da müssen aber ein paar Entscheider noch mit mir helfen, weil ich das ist einfach zu schwierig für eine Einzelperson. Dann. Also wenn es jetzt jemand hört, der weiß, wer sowas entscheidet und wo man das Geld herkriegt, wir können eine riesen Metropolis-Aufführung direkt am Portal des Hauptbahnhofs, das wäre genial.
Warum gibt es heute eigentlich keine Stummfilme mehr?
Es gibt noch Stummfilme, aber ganz wenig. Ein Denkfehler ist, dass Stummfilme zu produzieren billiger wäre. Weil die Tonebene ist nicht das, was so ein Film teuer macht. Und ein Stummfilm muss einfach super gut gespielt sein, genauso gut beleuchtet sein, genauso gute Bauten, genauso gute Kameratechnik. Das muss alles das gleiche Niveau haben, mindestens. Dadurch, dass die Tonebene nicht ablenken kann, muss es sogar vielleicht noch eine Nuance. Also das ist gar nicht so einfach. Und die Live-Musik, was ja der eigentliche Witz am Stummfilm ist, widerspricht der internationalen Auswertung. Man kann ja nicht ein Orchester mal mitschicken oder einen Pianist. Dann braucht man ja einen Pianist pro Kino. Das ist also sehr schwer einfach. Einfach marketingmäßig das umzusetzen.
Sie haben nie daran gedacht, mal selber einen Film zu drehen?
Doch, aber da gibt es einfach Leute, die können es viel besser. Also was ich gemacht habe, ist... wir haben, das fing an in der Pandemie eigentlich. Ich habe mit einer Galerie zusammengearbeitet. Das war genau 70 Jahre Befreiung Berlin nach dem Krieg, ne? Also Kriegsende. Und dann habe ich, es gibt einen Künstler, der heißt Hein Gorni, ein Fotograf. Und der ist der Einzige, der Luftbilder vom zerstörten Berlin 1945, 1946 gemacht hat. Und die hatte ich, weil ich diese Galerie kannte, und habe daraus quasi eine Dia-Serie gemacht mit Zoom-In, Zoom-Out, und die habe ich dann vertont. Das könnte man sagen, da habe ich mal einen Film gemacht. Das war sehr, sehr intensiv. Da hat sogar eine japanische Filmzeitung, Fotografiezeitung drüber berichtet. Und das habe ich dann öfter gemacht. Also, dass wir gesagt haben, gib mir in der Stadt, wo ich spiele, zum Beispiel Verden, gib mir 100 Jahre alte Bilder. Die hatten dann wirklich 100 Jahre alte Postkarten. Und wir konnten mit den Postkarten nachstellen, den Weg vom Bahnhof bis zum Dom, wo das Konzert stattfand. Und das war dann der Vorfilm, so 12 Minuten. Also mir hat es einen Riesenspaß gemacht, diesen Film zu machen, diese Bilder zu also mit diesen Zooms auch die Personen da in den Fokus zu nehmen und das dann zu vertonen. Und dem Publikum hat das Riesenspaß gemacht. Selbst die Kinder haben mitgeraten, das ist doch da, wo jetzt der Optiker ist und hier ist doch der McDonald's oder irgendwas. Ja? Und das macht mir schon Spaß. Aber das sind natürlich keine Spielfilme, das sind, man könnte sagen, Bilderserien. Ja?
Improvisierte Musik. Stefan von Bodmer, die kann man nicht festhalten, die muss man erleben. Und trotzdem, wo kann man sie denn erleben? Im Netz gibt es dann aber auch mal einfach eine Dokumentation von dem, was sie machen.
Ja, natürlich. Man guckt auf meiner Internetseite www.stummfilmkonzerte.de und da findet man ein paar Links. Aber wir haben auch natürlich
weitere Konzerte.
Im Januar, März ist immer mein Festival. Da zeigen wir auch wieder Nosferatu mit Chor in der Kirche, mit der Orgelmusik. Das wird, glaube ich, sehr abgefahren. Wir haben jetzt die nächsten zwei Wochen haben wir den Blauen Montag und den Blauen Mittwoch, wo ich auftrete. Das wird, glaube ich, übertragen im Fernsehen. Also es gibt schon genügend Gelegenheiten und ich bin ja international unterwegs, war gerade in Malaysia und spiele in ganz Deutschland fast 100 Konzerte im Jahr. Einfach auf meiner Website mal gucken, da steht viel drauf.
Ist ein Erlebnis. Schönen Dank für das Gespräch, Stefan von Bodmer.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.